Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Jens, grüß dich.
Grüß Gott, moin moin.
Moin moin, ja. So, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir wollten heute mal auf Zucker schauen. Auf Zucker und in der Weihnachtszeit gibt es ja viele Lebkuchen, auch zuckerhaltige Lebensmittel, viele Süßigkeiten und auf Glühwein wollen wir da mal schauen.
Unbedingt.
Unbedingt. So, du wolltest anfangen.
Genau, bevor wir in die Details gehen, hätte ich mal eine Frage an dich, Axel.
Hau raus.
Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten?
Ich habe traditionell keine großen Wünsche. Ich wünsche mir eigentlich ein bisschen mehr Ruhe in unserer hektischen Zeit. Schön wäre es, wenn es weltweit einfach ein bisschen weniger Konflikte gäbe. Das wär ganz toll. Und wenn man ein bisschen mehr mit Zuversicht auch in die Zukunft blicken könnte. Das wär schön, genau.
Weißt du, was sich der Durchschnittsbürger wünscht? Also Statista hat das mal befragt, und zwar im Oktober. Die haben eine Befragung gemacht von 1000, Stichprobe mit 1000 Befragten etwa, 18 bis 24 Jahre. Und das hat man im Oktober gemacht. Die Daten kamen jetzt raus. Ja, was glaubst du, was Frauen und Männer an Nummer 1 stehen haben?
Also bei Frauen würde ich sagen, Kosmetik.
Kosmetik.
Und bei Männern vielleicht irgend so ein Technik-Sachen oder Technik-Zeugs, irgendwie Handy, irgendwas, Kopfhörer, weißt du, so alles, was so mit Technik zusammenhängt.
Smartphones, Tablets.
Smartphones, und genau.
Ja, du wirst lachen, das kommt erst an Nummer 4.
Okay.
Die Frage, was ist nicht Nummer 1, was ist Nummer 2, was ist Nummer 3?
Okay, dann rate ich nochmal weiter. Bei Männern irgendwas mit Klamotten. Dann sage ich mal was zum Anziehen. So Klassiker, die Strümpfe unterm Weihnachtsbaum.
Ja, die kommen an Nummer 3.
Ah, okay. Und bei Frauen liege ich mit Kosmetik nicht richtig, ja?
Doch, da liegst du richtig. Kosmetik, Parfum, Körperpflege ist auch an Nummer 3. Stellt sich die Frage, was ist die Nummer 1, was ist die Nummer 2?
Ich bin raus, du sagst es mir.
Es ist bei beiden gleich.
Okay.
Es ist wirklich schnöde, muss man wirklich sagen. Frauen und Männer wünschen sich, und zwar mit großem Abstand, du wirst es nicht glauben, Gutscheine.
Komm jetzt.
Ja. Gutscheine. Gutscheine. Und die Nummer 2? Geld.
Dann würde ich es, ja.
Okay. Noch schnöder. Ja? Einfach Geld im Briefumschlag unterm Weihnachtsbaum. Ja, was soll man dazu sagen?
Ja. Also schön wäre es ja, wenn man sich wirklich ein bisschen mehr Ruhe mal wünschen würde und mal die ganzen materiellen Dinge ein bisschen hinten anstellt, von denen wir sowieso ohnehin schon genug haben, oder? Ja. Was sagst du?
Vermutlich haben einfach die Befrager kein Freiraum gelassen. Ne? Die haben einfach schon die vorgestanzten Fragen gehabt. Also ich hätte auch gedacht, die Leute würden sich ein bisschen mehr Ruhe wünschen, ein bisschen mehr Konflikte, hast du ja gerade erwähnt. Vielleicht auch mal ein bisschen wieder mehr Familie, ein bisschen angenehme Unterhaltungen, mal wieder ein Buch lesen. Mal wieder ein bisschen etwas ruhiger tun, ohne dass man irgendwie Zeitdruck hat, Terminlisten, To-Do-Listen. Also dieses ganze Zeug, mit dem wir den ganzen Tag zu tun haben.
Ja.
Ja, scheint nicht so zu sein. Gutscheine, Geld, dann bei Frauen, Körperpflege, bei Männern, die Socken.
Die Socken, ja.
Gut, so viel zu den Geschenken. Aber mal weiter gefragt, warst du eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Nein, dieses Jahr noch nicht. Aber heute Abend habe ich mir vorgenommen, da mal hinzugehen.
Okay. Ja, ich war jetzt 4 Jahre nicht, 3 Jahre Corona, ein Jahr war ich nicht da über Weihnachten, über Dezember. Tja, was erwartet uns auf dem Weihnachtsmarkt? Ökotest hat ja Glühwein getestet.
Ja,
Du hast es,
da sind wir bei unserem Thema.
genau, du hast es genauer angeschaut.
Genau, ich hab mal reingeguckt in die Glühweine und ja, also in dem Test, wir hatten es ja eben kurz mal angesprochen. Du hast ja sagst da ja auch gleich noch was zu, weil du noch eine größere Anzahl von Glühweinen hast, die getestet wurden. Da kam jetzt wohl noch so eine Mail von Ökotest. Die habe ich nicht, aber in dem aktuellen Heft sind halt diese Glühweine getestet. Und dort sind, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich glaube so 10 oder 12 getestet. Und von denen sind nur 4 als sehr gut klassifiziert worden. Warum? Weil man bei den anderen, die nicht als sehr gut klassifiziert wurden, Pestizide gefunden hat in dem Glühwein. Also das finde ich unglaublich.
Ja, das ist nicht so unglaublich, wenn man sich mit dem Thema mal ein bisschen näher auseinandersetzt. Also es waren in der Tat, man kann, das kann jeder nachlesen. Wir stellen den Link einfach in die Show Notes. Es wurden 24 Glühweine getestet. 13 waren sehr empfehlenswert. Das waren vor allen Dingen die Bioprodukte. Und 3 Viertel dieser 24 waren mit mindestens einem Pflanzenschutzgift belastet.
Ja.
Und da haben sich dann zwei vor allen Dingen herauskristallisiert, das ist das Iprovalicarb und das Dimethomorph. Beides sind Fungizide und diese Fungizide sind wahrscheinlich krebserregend.
Man darf auch ruhig sagen, woher die kommen. Also einmal kommen die Wirkstoffe aus dem Hause BASF und aus dem Hause Bayer. Und die werden halt eingesetzt, um die Trauben, aus denen natürlich auch der Glühwein besteht, um die halt von irgendwelchen Bakterien und auch von Schädlingen halt freizuhalten. Aber was ich noch gefunden habe,
Ja, und
Jens.
deswegen dürfen wir uns ja gar nicht wundern, dass das in unserem Glühwein auch dann sich wiederfindet.
Und damit auch in unserem Körper, ne? Ja. Aber was ich auch noch gefunden habe, und da sind wir auch bei unserem Thema, wir hatten heute gesagt, Glühwein und Zucker hatten wir eben angesprochen in der Weihnachtszeit. Und ich habe gelesen, dass die Glühweine bis zu 10% Zucker, also auf einen Liter, das heißt bis zu 100 Gramm Zucker haben. Und das ist also zugesetzten Zucker. Und das ist schon, ja. Auch ja, nicht bedenklich, aber es ist halt schon ziemlich viel. Und was auch noch drin stand in der Zeitschrift, und das ist wirklich beachtlich, der Zucker in Glühwein braucht nicht ausgewiesen zu werden. Es ist nicht ausgewiesen, hinten auf der Flasche, in ganz, ganz vielen Lebensmitteln findet man ja hinten Nährwertangaben, Nährstoffangaben. Wie viel Kohlenhydrate, wie viel Zucker, wie viel Eiweiß da drin ist und wie viel Fette, das braucht bei Glühwein nicht deklariert zu werden. Also das finde ich unglaublich. Ja.
Ja, aber das versteckt sich natürlich in ganz vielen sogenannten ultraprozessierten Lebensmitteln, die wir im Supermarkt finden. Und wie soll der Verbraucher da durchsteigen? Ja, wir haben jetzt diesen tollen Nutri-Score. Der können wir vielleicht nochmal eine eigene Podcast-Folge draus machen, der wirklich eigentlich eine Mogelpackung ist. Und so wie er mal angedacht war, war er eigentlich eine gute Idee. Aber was da letztendlich draus gemacht wurde, dann kamen die ganzen Lobbygruppen und die haben gedacht, wir müssen jetzt hier ein bisschen dran schrauben und da ein bisschen. Und dann ist es letztendlich eine Karikatur von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Ja.
Ja. Und du sagtest das als noch als Ergänzung. Ich habe es noch raus, auch mal rausgesucht, ne? In jedem industriell hochverarbeitetem Lebensmittel sind 50 bis 60% Zucker. Also, das ist schon unglaublich.
Muss man Zucker natürlich nochmal definieren, ja, weil Zucker ist nicht gleich Zucker. Es gibt viele unterschiedliche Zuckerarten. Und den Zucker, den wir als Zucker bezeichnen, das ist der Haushaltszucker oder Kristallzucker. Auf schlau heißt das Saccharose. Und Saccharose, Axel, du weißt es noch, du hast vor, ich weiß nicht, gefühlt 10 Jahren mal eine Ausbildung bei mir gemacht, ja. Im Bereich Ernährung. Du erinnerst dich, Glucose und Fructose, und zwar zu gleichen Anteilen. Und diese Saccharose produzieren wir ja heutzutage über entweder Zuckerrohr oder Zuckerrübe. Ja, in Australien, USA war es mehr das Zuckerrohr, und bei uns hatte ich dann eben die Zuckerrübe etabliert. Und du hast da ein bisschen was rausgesucht zur Zuckerrübe.
Ja, klar. Also bevor wir zur Zuckerrübe kommen, weil du es gerade sagtest, halt Zucker. Früher war Zucker, wurde Zucker, also in der Antike noch bis zum 18. Jahrhundert, wurde Zucker als Medizin eingesetzt. Und zwar als Allheilmittel gegen Fieber, Durchfall, Husten und auch Koliken. Und man hat das damals mit Wasser, Blut, Milch oder Kräutern gemischt. Und man nannte es auch das indische Salz. Das war so die an der Antike, so die ganze Entstehungsgeschichte. Dann im 6. Jahrhundert nach Christus haben die Perser die Kristallisation erfunden. Und damit konnte man den Zucker aus dem Zuckerrohr halt auch länger haltbar machen. Und das war quasi, wie man es sehen will heute, mehr oder weniger der Siegeszug des Zuckers als wichtigstes Handelsprodukt zwischen Europa und auch Asien und auch Amerika. Ja, das ist vielleicht eine schöne Geschichte so, wie sich das entwickelt hat, weil Zucker, wir kommen ja auch nachher drauf, einen gewissen Zucker brauchen wir ja auch, Energie für unseren Energiestoffwechsel. Aber die nicht so schöne Seite, 1492 hat Christoph Kolumbus ja Amerika entdeckt, und damit wurden und auch die Karibik quasi erobert. Und die karibische Urbevölkerung, die wurde halt durch diese Einwanderung und durch viele Plünderungen und auch durch eingeschleppte Krankheiten fast an den Rand der Ausrottung gebracht. Und die adligen Europäer, die haben total auf den Zucker gestanden, um in den Kaffee zu tun, in den Kakao zu tun und. Und seit dem Zeitpunkt hat quasi auch ein eher grausamer Handel mit Menschen begonnen. 1530, also 30 Jahre oder 38 Jahre nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hat, waren schon über 30.000 afrikanische Sklaven auf Santo Domingo, und dort wurden halt ganz, ganz viele Wälder gerodet, um halt Zuckerrohr anzubauen, weil der Bedarf in Europa so groß war. Kommen wir ganz kurz in die Neuzeit. Die Zuckerrübe wurde hier in Deutschland erfunden. Also 1747 hat der Direktor der Akademie der Wissenschaften in Berlin die Runkelrübe, die sonst nur an Tiere verfüttert wurde, da hat er herausgefunden, dass die gleiche Zuckersüße, die gleiche Süße wie das Zuckerrohr hat. Damals war man aber noch nicht so weit und von der Züchtung her und konnte da halt keine Massenproduktion draus machen. Und die richtige Zuckerrübe, die wir heute kennen, wurde erst 1801 von dem Nachfolger dieses Direktors bei der Akademie der Wissenschaften erst richtig gezüchtet, 1801. Und auch dann gab es erst hier in Deutschland, oder nicht erst, sondern in Deutschland gab es dann die erste Zuckerrübenfabrik der Welt. Und bis 1884 gab es hier in Deutschland 408 Zuckerrübenfabriken. So, das soll es mal so dazu gewesen sein. Kleiner historischer Exkurs.
Die Runkelrübe.
Die Runkelrübe, genau.
Interessant.
Das war früher, wurde es halt nur an Tiere verfüttert, oder es galt so als das arme Leute-Essen, wurde als Suppe zubereitet. Aber du hast auch noch was rausgesucht, weil jetzt sind wir so im 19. Jahrhundert. Du hast eben gesagt, du hast auch noch was
Historisches. Naja, ich bin jetzt ein bisschen weiter. Wir haben ja relativ lange dann uns mit Saccharose begnügt. Ja, wie gesagt, Saccharose ist, wenn man das jetzt nutritiv betrachtet, ja, 50% Glucose, 50% Fructose. Und du hast gerade die Medizin erwähnt, ja, also es ist lange Zeit als Medizin eingesetzt wurde. Und man hat auch die Fructose lange Zeit als Medizin eingesetzt, in Anführungsstrichen, denn man hat es den Diabetikern empfohlen. Ich meine, bis 2011, ich kann mich noch erinnern an diese Schilder, die dann in den Backshops immer standen, Diabetikersüße. Und hinter der Diabetikersüße versteckte sich dann Fructose. So, was wir zwar da schon gewusst haben, 2010, 2011, was Fructose macht, war aber noch nicht im Mainstream angekommen. Nämlich, dass Fructose ganz anders verstoffwechselt wird als Glucose. Glucose kennen wir als Traubenzucker, Fructose als Fruchtzucker. Aber beide haben einen völlig unterschiedlichen Stoffwechselweg. Und der eigentliche Game Changer, also dieser Tipping Point, wo die Welt angefangen hat, sich komplett zu verfetten, ja, also alle Gesellschaften, die diesen American Way of Life nachvollziehen, sind ja in dieser Transmission letztendlich zur totalen Überfettung. Wir sind in Deutschland bei Männern schon fast bei 70% übergewichtig. Und bei Frauen sind wir jetzt irgendwo so bei 55% übergewichtig. Und hat das jetzt mit der Saccharose zu tun? Also mit der Zuckerrübe oder mit dem Zuckerrohr und mit dem erhöhten Konsum von Haushaltskristallzucker? Ja, ein Teil der Erklärung liegt genau da. Aber die eigentliche exponentielle Welle des Übergewichts ist eigentlich mit einem Mann verknüpft, den du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Der Mann hieß Earl Butz.
Wer ist das?
Was sagt dir Earl Butz?
Ich habe ja gerade gefragt, wer ist das? Also das sagt mir nichts. Wirklich, den habe ich doch im Zusammenhang mit Zucker noch nicht gehört.
Earl Butz war 1971 Landwirtschaftsminister in den USA bei Richard Nixon. Und was hat dieser Herr Earl Butz, was hat er eigentlich verbrochen? Der hat dafür gesorgt, dass es eine Produktionsausweitung von Mais in unvorstellbarer Größe gab. Es gab damals ein Narrativ, das hieß Get Big or Get Out. Was heißt das? Also, Bauer werde groß oder verschwinde. Das heißt, man hat einen Druck aufgebaut, dass aus kleinen Bauern, kleinen Bauereibetrieben auf einmal Agrarunternehmen wurden. Und sie haben Monokulturen aufgebaut. Und ich habe, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, als ich als 20-Jähriger durch diese Kornkammer der USA gefahren bin und stundenlang nichts anderes gesehen habe als Maisfelder. Da habe ich mich damals natürlich gefragt, essen die Amerikaner so viel Mais oder ne, wofür wird's gebraucht? Später, als ich mich damit beschäftigt hatte, war mir das dann natürlich klar. Was hat man gemacht? Die Japaner haben ein Patent entwickelt, wie man aus Mais Fructose extrahiert. Und die Japaner waren so schlau und haben das nicht für sich selbst genutzt, sondern haben es an die Amerikaner verkauft. Und so dumm wie die Amerikaner manchmal sind, da haben sie natürlich das Zeug genommen, haben das auch weiterentwickelt und haben dieses Patent dann praktisch übertragen auf die gesamte Landwirtschaft.
Das ist dieses High Fructose Corn Syrup, richtig? Ist das das?
Genau. Und mit diesem Patent war man dann in der Lage, aus dem Mais High Fructose Corn Syrup zu extrahieren. Und daraus hat man dann bestimmte Wirkungsgrade entwickelt. Da gibt es jetzt heute HFCS 42, HFCS 55 oder HFCS 70. Ja, das zeigt so ein bisschen die Dosierung an, wie viel Fructose letztendlich drin ist. Und dann hat man die 42er Variante, hat man dann in Frühstückscerealien verpackt, in Backprodukte. Also all das, was heute Standard ist. 55, HFCS 55 hat man in die Softdrinks gegeben. Und die 70er Variante in Süßigkeiten. So, also das, was, würde mal sagen, auch viele unserer Hörer jeden Tag von morgens bis abends konsumieren. Und wir wollen ja ein bisschen aufklären. Ja, die meisten wissen eben nicht, die Ernährungswissenschaften studiert haben, wissen natürlich nicht, was die Inhaltsstoffe sind. Und 1966 wurde dieses Raffinationsverfahren entwickelt, aber nicht in den USA, sondern in Japan. Und dann haben die Amerikaner angefangen, als sie dann die Landwirtschaft umgestellt haben, haben sie in den 1970er Jahren das erstmal in die Getränkeindustrie gebracht. So, und da kommt natürlich diese ganze Flüssignahrung plötzlich her. Ja, die sogenannten Softdrinks oder wir sagen Erfrischungsgetränke. Was mit Erfrischung natürlich 0,0 zu tun hat, ja, da geht es dann vielleicht eher um die Kohlensäure, aber maskiert wurde diese extreme Zunahme an Fructose in unseren in unseren verpackten Lebensmitteln. Und das hat natürlich Konsequenzen, die wir jetzt ablesen können. Ja, in Übergewichtsstatistiken, in Diabetesstatistiken und so weiter und so fort. Jetzt ist aber Fructose ein Einfachzucker, der eben nicht mit Insulin verstoffwechselt wird. Und das war der Grund, warum man es lange, lange Zeit, nämlich noch bis 2011 meines Wissens, Diabetikern, also Typ 2 Diabetikern, Typ 1 ist ein bisschen was anderes, aber Typ 2, der honigsüße Durchfluss, wie man auch sagt, ja, Diabetes mellitus, wurde denen empfohlen, weil eben keine Insulinreaktion auf Fructose stattfindet. Problem bei Fructose ist, dass es kein Sättigungssignal freisetzt im Körper. Das heißt, man wird nicht satt durch Fructose, sondern man wird süchtig durch Fructose. Das Gehirn sagt, gib mir mehr davon. Und das kennst du natürlich, wenn du abends auf dem Sofa sitzt, ja, und so ein bisschen Spekulatius oder Dominosteine oder was genehmigt man sich so gerade in dieser Zeit hier vor Weihnachten, dass man eben tonnenweise von diesem Zeug futtert, wo es kein Stoppsignal für gibt.
Wenn ich dich nochmal ganz kurz da unterbrechen darf, wie wird denn jetzt die Fructose verstoffwechselt? Also was ist denn das Schlimme daran? Du hast gesagt, es hat keine Insulinausschüttung, wird nicht provoziert. Aber wie wird es dann verstoffwechselt und was ist das Schlimme daran?
Das Schlimme daran ist, dass die meisten Körperzellen die Fructose gar nicht verwerten, sondern dass das praktisch für schlechte Zeiten gebraucht wird. Ein Großteil der Fructose, es gibt eine Ausnahme, das sind Leistungssportler. Also wenn du an denken wir mal an einen Top-Tennisspieler, ja, zum Beispiel Novak Djokovic, der in den Pausen immer Datteln futtert. Ja, Datteln sind auch fructosereich. Aber für ihn ist das kein Problem, weil im Muskel gibt es Fructosetransporter und diese Fructose wird dann von der Muskulatur einfach verbraucht. Wenn es aber, und zwei Sachen müssen zusammenkommen, Bewegungsmangel und hoher Fructosekonsum, wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann gibt es keine Notwendigkeit, ja, es zu verstoffwechseln. Also, was macht unser Organismus damit? Es wird in die Leber transportiert und die Leber baut aus dieser Fructose Körperfett. Ja, und zwar viszerales Körperfett. Also das, was wir so schön zwischen die Organe legen, ja, was wir in der Leber, da gibt es diesen Fachbegriff der Fettleber inzwischen. Oder auf schlau sagt man nicht alkoholische Fettleber. Und ich würde mal vermuten, dass vielleicht 70-75% der Bevölkerung eine angehende Leberverfettung hat. So, das sieht man nicht. Ja, das können dann auch schlanke Personen sein, die schlanke Extremitäten haben, schlanke Arme, schlanke Beine. Die nennen wir dann ja in der Fachsprache Toffees. Hast du schon mal von Toffees gehört?
Den Begriff habe ich schon mal gehört, aber einordnen kann ich ihn jetzt nicht genau.
Also nicht zu verwechseln mit Toffifee, das ist was anderes. Toffees sind die Menschen, die thin outside und fat inside sind. Ja, das heißt, man sieht es nicht sofort. Die schleppen dann so einen kleinen Handball oder manche auch einen Basketball vor sich her. Aber die Extremitäten sind schlank. Und dieser Prozess, der in der Hauptsache über Fructose initiiert wird, der ist nicht ganz ungefährlich. Warum? Weil dieses Big Belly Fat, dieses Bauchfett, dieses viszerale Fett, wie wir sagen, das ist eben nicht nur, wie man früher gedacht hat, ein Zentrallager für Energie, sondern das ist ein endokrinologisches Organ. Was bedeutet das? Naja, es schüttet Hormone aus. Zum Beispiel Leptin. Leptin ist ein Hormon, was aus dem Fettgewebe kommt. Es schüttet aber auch Zytokine aus. Zytokine sind Botenstoffe des Immunsystems. Daran schauen kann man schon erkennen, dass das Fettgewebe auch ein immunologisches Organ ist. Und wenn Zytokine ausgeschüttet werden, vor allen Dingen proinflammatorische Zytokine, dann verbleiben diese Zytokine nicht nur im Fettgewebe, sondern die wandern dann auch in das System ein und ja, bauen so ein bisschen den Nährboden auf für das, was wir unter westlichen Zivilisationserkrankungen verstehen. Und die Lebensmittelindustrie, die ist so geschickt, ja, die schiebt das alles auf den Bewegungsmangel und sagt, ja, wir bewegen uns zu wenig, die sind schuld, bitte keine Steuer auf Zucker. Das ist immer wieder auch mal eine Diskussion. Und es gibt ja einige Länder, die auch schon so eine Zuckersteuer eingeführt haben, wie zum Beispiel Chile oder Mexiko. Und da sehen wir ja so langsam erste Effekte. So, jetzt wollen wir natürlich nicht immer nach dem Staat schreien und immer gleich eine Steuer und eine Steuer auf X, Y, Z. Aber man muss sich tatsächlich überlegen, wenn man dieses Problem noch in den Griff bekommen will. Übergewicht, Diabetes Typ 2 und assoziierte Erkrankungen. Da gehört zum Beispiel auch Alzheimer dazu. Ja, wir könnten das noch ganz weit ausführen. Viele, viele Erkrankungen, die wir heute sehen, sind bei vielen Fachärzten völlig falsch. Warum? Weil es ein Ernährungsthema ist, ein Lebensstilthema. Und jetzt muss man nur wissen, wie eben dieser Metabolismus funktioniert im Körper. Wie wird was verstoffwechselt? Du hast es gerade gesagt. Glucose wird völlig anders verstoffwechselt als Fructose. Und das wissen wir auch mindestens seit Mitte der 2000er Jahre. Also roundabout 20 Jahre. Ist nichts Neues. Nur weder die Politik noch die Lebensmittelindustrie orientiert sich daran. Für die Lebensmittelindustrie ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Warum? Weil, wie ich gerade gesagt habe, es macht nicht satt. Es macht süchtig, du willst immer mehr davon. Und auf der anderen Seite ist es unfassbar billig zu produzieren. Und deswegen wird es allen Lebensmitteln beigegeben inzwischen. Ne?
Und jetzt muss ich mal kurz einhaken, weil du es gerade sagtest, wenn wir das irgendwie noch schaffen wollen, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen, dann stellt sich die Frage, was müssen wir tun? Denn es fängt ja immer früher an. Es ist ja nicht ein Phänomen, das jetzt bei den erwachsenen Männern oder Frauen auftritt, sondern ich habe es nachgelesen, es kam gerade eine Studie oder eine Statistik, eine neue Statistik raus. Man hat untersucht, im Alter zwischen 5 und 17 Jahren in Deutschland sind 30% der Kinder schon jetzt übergewichtig. Und 10% adipös. Also das ist schon ziemlich bedenklich. Und wenn wir genau irgendwo ansetzen wollen, dann doch, glaube ich, da. Also ja, klar. Überall, aber da sollte ein Fokus drauf liegen.
Aber Axel, du kannst dich noch erinnern, was wir gemacht haben, als wir Kinder waren. Wir haben viel Fußball gespielt. Ich würde sagen, sehr viel Fußball gespielt. Und wenn wir nicht Fußball gespielt haben, dann haben wir Tennis gespielt oder irgendwas anderes gemacht.
Ja.
Aber alles, was wir gemacht haben, hatte mit Bewegung zu tun.
Immer.
Ich habe es heute Morgen in einem Online-Kongress gesagt. Ich bin jeden Morgen 13 Kilometer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. An der Küste, an der Nordsee. Na, da gab es noch diesen Motor noch nicht, diese E-Bikes waren noch nicht erfunden. Man musste sich wirklich noch zur Schule quälen morgens. Und wir hatten natürlich immer auf der Hintour Gegenwind und auf der Rücktour
auch
Gegenwind.
Ja, natürlich. Das ist ja klar.
Und wir sind dann 13 Kilometer hin, 13 Kilometer wieder zurück. Das heißt, mittags, wenn ich zum Mittagstisch kam, dann hatte ich schon 26 Kilometer in den Beinen. Und dann haben wir Mittag gegessen. Halbe Stunde irgendwo in die Ecke, ne, so ein bisschen Hausarbeiten. Mehr oder weniger. Und dann sind wir am Sportplatz. Und wann sind wir zurückgekommen? als die Sonne unterging. Ja, also so gegen 7 oder so, ne, war ich dann zu Hause. Und auch das habe ich heute Morgen im Online-Kongress gesagt. Wer hätte denn damals dran gedacht, oder welches Elternteil hätte dann daran gedacht, den Kindern irgendwelche Süßigkeiten einzupacken oder Stullen zu schmieren oder irgendwas in den Rucksack zu legen, geschweige denn Getränk. Ja, niemand hat damals darüber nachgedacht, dass man irgendeine Getränkeflasche braucht. Wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe, Axel, da wo ich gleich wieder hingehen werde, dann sehe ich dort ganz viele Leute rumlaufen mit einer Trinkflasche und die trinken die ganze Zeit. Weißt du, die machen einen Satz irgendwo, eine Kniebeuge oder was auch immer, und dann trinken die. Und ich beobachte das bei Männern und Frauen. Die Frauen trinken noch mehr wie die Männer.
Und am Ende des Trainings gibt es auf jeden Fall immer einen Eiweißriegel, der in Schokolade eingelegt ist. Ja, klar. Also, natürlich. So. Und der auch, wenn man da drauf guckt, auf die Inhaltsstoffe, High-Fructose-Kornsirup drin hat.
Ja, in den Eiweißshakes ist jetzt keine Fructose drin, aber ja, da gibt es diese Energy Burner und so weiter, ja, da ist natürlich ordentlich Stoff drin, klar. Hat man sich ja auch vorher gerade abtrainiert, aber ich wollte damit nur sagen, wie sich unser Verhalten verändert hat. Also auf der einen Seite haben wir diese ganzen Industrieprodukte, auf der anderen Seite haben wir aber diesen unfassbaren Bewegungsmangel, ja. Und das hat sich eben gegenüber, das wollte ich damit sagen, wir haben in unserer Jugend auch viel Unsinn gegessen. Süßigkeiten. Ich kann mich erinnern, ich habe tonnenweise Nutella gegessen, ja, weil ich das so toll fand und habe da mir, was weiß ich, kiloweise das Palmfett reingezogen. Ja, aber wir haben uns eben auch ultra viel bewegt. So, und das ist alles flach gefallen und deswegen sehen wir heute auch diese extremen Veränderungen.
Ja. Ich will nur mal ein, zwei Punkte nochmal einwerfen, weil du es gerade gesagt hast, wir haben auch unwahrscheinlich viel gegessen und auch Süßigkeiten in uns reingehauen. Aber nur mal so zum Vergleich, weil du sagtest heute, der Bewegungsmangel, ne? Und dann aber auch in Gummibärchen, 300 Gramm Gummibärchen, da sind 78 Stücke Würfelzucker drin. In 300 Gramm Gummibärchen, das muss man sich mal zergehen lassen, sind 234 Gramm Zucker drin.
Unfassbar.
Unfassbar. Und weil wir ja eben auch bei den hochverarbeiteten oder industriell verarbeiteten Lebensmitteln waren, auch heute so Sache, ich meine, du kommst von der Küste, da gab es immer frischen Fisch aus der Nordsee. Heute Heringssalat, 200 Gramm Heringssalat, 16 Gramm Zucker. Fünf Würfelzucker sind in Heringssalat drin. Wir haben ja schon oft gesagt, du von der Nordsee, deine Mutter, deine Oma, auch immer frischen Fisch. Haben die dazu Zucker gemacht? Ich glaube nicht, oder?
Wir haben ja den frischen Fisch auf dem Markt, das war, glaube ich, immer mittwochs oder so, haben wir den gekauft. Und dann, also jede Woche gab es mindestens einmal Fisch. Hering ist ja nicht immer verfügbar. Ne? Ja. Und später gab es hier dann als Rollmops und so eingelegt. Da war natürlich wieder Zucker dabei, klar. Ja. Und das war aber nicht der Standard.
Ja. Ja, und auch in anderen Lebensmitteln. Letztes Beispiel, Leberwurst, 250 Gramm Leberwurst, 10 Gramm Zucker.
Ja.
Also eigentlich möchte man ja was Herzhaftes haben. Also mal ganz davon abgesehen, was für andere Inhaltsstoffe dann auch drin sind. Aber man möchte ja, wenn man herzhaft isst, nicht direkt immer Zucker essen. Also unglaublich, was wir heute mit unseren Lebensmitteln machen oder was wir in den letzten Jahrzehnten daraus gemacht haben.
Ja, so muss man das sehen. Ne? Und aber es ist natürlich, wie ich gerade gesagt habe, eben ein gefundenes Fressen für die Industrie, weil ich kann eben diese Convenience-Food-Produkte, wie wir heute sagen, diese ultraprozessierten Lebensmittel, die kann ich mit geschicktem Marketing relativ teuer anbieten und ich kann sie eben sehr, sehr günstig und billig produzieren. Und dann ist die Marge entsprechend hoch und das macht natürlich dann den Gewinn oder das macht den Aktienkurs. Keine Frage.
Ja.
Ja. Wenn man sich damit beschäftigt, da geht es immer um die Marge letztendlich. Also versucht man, Naturstoffe zu imitieren über synthetische Stoffe, zu ersetzen, weil ich sie dann wieder in der Masse produzieren kann. Und alles, was ich in der Masse produzieren kann, das kann ich dann nachher billig anbieten. Und so ist es eben bei Fructose auch gewesen. Früher war ja das Übergewicht sozusagen ein Zeichen von Reichtum im Mittelalter. Ja, da hatten wenige die Möglichkeit, Zucker zu essen. Und heute ist es genau das Gegenteil. Ja, heute sind die reichen Leute die, die ein bisschen vielleicht mehr drauf achten, die mehr im Bioladen, will nicht sagen reiche Leute, ja, sagen wir mal betuchte Leute, die sich den Einkauf im Reformhaus auch leisten können, die nicht so auf den Euro schauen müssen. Ja, wenn du zum Beispiel eine Pesto, nehmen wir mal ein Beispiel, eine einfache Pesto. Wenn du eine Pesto beim Discounter kaufst oder du kaufst eine Pesto im Reformhaus. Das eine 5 Euro, das andere 1,98 Euro. Wo ist der Unterschied?
In der, bei dem Discounter, die ist wahrscheinlich ganz, also ist der Hauptbestandteil wahrscheinlich Zucker und sind ganz, ganz wenig Kräuter drin. Und das ist halt so mit diesem High-Fructose-Corn-Sirup angemixt, weil es halt einfach günstig hergestellt werden kann und die Marge bei dem 1,50 Euro, bei dem Discounter-Produkt, wahrscheinlich unwahrscheinlich hoch ist, während die aus dem Reformhaus für 5 Euro die biologisch hergestellten Inhaltsstoffe ohne Zucker wahrscheinlich viel schwerer herzustellen sind, anderes Herstellungsverfahren und die Marge halt wahrscheinlich sogar geringer ist als bei dem 1,50 Euro Produkt.
Ja, es ist bei Pesto nicht unbedingt der Zucker, sondern es ist das Öl und vor allen Dingen das zugesetzte Milchpulver, was dann noch mit ist, um das ein bisschen sämig zu machen. Dann kann man nämlich die Kräuter, die teuren Kräuter einsparen. Ja? Ja. Und wenn du aber auf die Öle schaust, dann siehst du bei dem teuren Reformhausprodukt, du siehst dort Olivenöl und bei dem billigen siehst du das Sonnenblumenöl. Und so ähnlich ist es eben, wie wir gerade gesagt haben, bei den zuckerreichen Produkten eben auch, dass man hier über bestimmte Ingredienzien versucht, das Produkt in der Rohvariante so günstig zu machen, dass man es eben dann moderat, ja, mit einer ordentlichen Marge verkaufen kann. Das ist immer das Prinzip.
Ich will nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du sagtest das ja auch eben, ne? Also wie viel Übergewicht wir haben und wie das alles quasi so verquickt ist, dass die Nahrungsmittelindustrie gar kein Interesse daran hat, die Produkte gesünder zu gestalten, sondern immer mit dem Finger auf den Konsumenten zeigt und sagt, ey, pass auf, bewegt euch mehr. Und gleichzeitig kommt jetzt natürlich auch wieder die Pharmaindustrie ins Spiel, die sagt, ey, pass auf, ihr braucht euch gar nicht zu bewegen, ich habe da was für euch. No. Hier gibt's das Diabetesmittel A, B, C. Und
ja, Axel, das ist wie ein gemischtes Doppel. Ja, die spielen wunderbar zusammen. Genau. Du kennst ja diese neue Fett-Weg-Spritze. Ja, ja. Halt dich fest. Diese Fett-Weg-Spritze ist von einem dänischen Unternehmen gemacht worden und die haben sage und schreibe 2/3 des Wirtschaftswachstums in Dänemark ausgemacht. Ja, in Deutschland wird jetzt gerade eine neue oder ist gerade zugelassen, dass wir eine neue Fabrik bekommen von einem US-Hersteller. Warum siedelt sich ein US-Hersteller hier an? Gleiches Produkt, die Fettwegspritze. Naja, weil wir eben so viele Abnehmer haben. Ja? Wir haben so unfassbar viele Konsumenten in Europa, dass es sich wirklich lohnt, hier eine eigene Fabrik zu bauen. Und der Habeck freut sich. Ja,
ja. Und nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch die Chirurgen freuen sich. Na? Ich hab mal nachgeguckt, 2021 weltweit 1,9 Millionen Fettabsaugungen. Das ist die Nummer 1 der chirurgischen Eingriffe bei Übergewicht, bei Adipositas. Das ist unglaublich. Und die meisten chirurgischen Eingriffe in Deutschland zwischen 2006 und 2014 waren Schlauchmagen und der Magenbypass.
Ja. Nicht der Saumagen, sondern der Schlauchmagen.
Nicht der Saumagen, sondern der Schlauchmagen. So sieht's aus.
Ja, also wenn wir jetzt anfangen, dort an den richtigen Schrauben zu drehen, wir würden ja das ganze Geschäftsprinzip kaputt machen.
Ja, aber du weißt, wie es in der Wirtschaft ist. Wenn ein Geschäftszweig abwärts geht, entstehen wieder neue. Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir auch das Modell umstellen würden, würden wir auch ökonomisch Gewinne machen können und man würde auch noch Geld verdienen. Vielleicht ein bisschen weniger, aber vielleicht zufriedener. Wenn wir jetzt wieder dabei sind, was wünschen wir uns zu Weihnachten? Einfach mal ein bisschen mehr Ruhe. Ein bisschen,
die Frage ist, Axel, wie lange die Bevölkerung das noch mitmacht. Ja, wir sehen ja jetzt schon bestimmte Verschiebungen, neue Parteigründungen und so weiter. Also Menschen wachen ja so ein bisschen auch auf und fangen ja auch an, das zu verstehen. Denn wie lange möchtest du noch die Krankenkassenbeiträge immer weiter anheben? Und die Politik sagt uns ja immer, das ist der medizinische Fortschritt. Damit sagt sie ja eigentlich, es ist ein Fortschritt, dass wir jetzt Medikamente gegen Übergewicht haben, wo wir eigentlich über die Ernährung was dagegen für tun können. Ja, aber wir setzen nicht an der Ursache an, sondern wir setzen am Symptom an, ja, weil am Symptom kann man mehr Geld verdienen als an der Ursache.
Ja, und das schon seit Jahrzehnten. Ich meine, es ist ja bekannt und das ist ja unser Thema, das zieht sich ja quasi so wie so ein Faden immer da durch. Das ist im Prinzip ja ein Kreislauf, der immer wieder bei uns hier auch zur Sprache kommt, Krankenkassenbeiträge, nächstes Jahr steigen sie wieder und. Ja, das lässt uns nicht los, das Thema, und da bleiben wir dabei.
Da fällt mir in dem Zusammenhang ein, wir sollten eine Folge mal darüber machen, was denn geeignete Konzepte sind, um über die Ernährung, aber auch andere Anreize, die wir schaffen könnten, ja, wie kriegen wir das zumindest mal eingedämmt, ja? Das wäre ja schon mal ein Anfang, wenn wir es jetzt eindämmen würden und es würde jetzt nicht immer weiter wachsen, dieses Problem.
Ja.
Denn da wächst ja nicht nur der Bauch, sondern es wächst auch der Ausgabenapparat des Gesundheitswesens.
Ich habe jetzt aber auch noch eine Frage, und zwar, was können wir denn jetzt, also nicht allgemein, aber was kann jeder Einzelne vielleicht so ein bisschen tun, dass er nicht dieser Zuckersucht verfällt oder, sagen wir mal, auf die industriellen Fallen, Zuckerfallen hereinfällt? Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps?
Ja, der wichtigste Tipp ist einfach, dass man die Dinge nicht mehr einkauft. Der Fehler findet ja im Warenkorb statt. Ja, wenn die Dinge mal zu Hause sind und du weißt, dass die irgendwo im Schrank liegen oder im Keller und du hast jetzt abends, ne, nach einem anstrengenden Tag, ja, du kommst nach Hause, hast jetzt irgendwie Bock auf eine, weiß ich nicht, auf eine Netflix-Serie oder was auch immer. Und jetzt sitzt du da auf dem Sofa und denkst, boah, so ein bisschen Süßigkeit wäre auch nicht schlecht. Ist ja auch bald Weihnachten, ja, die Kerze ist an und der Adventkranz, der leuchtet und was auch immer. Entsteht ja so ein Gefühl dafür, dass man jetzt mal so eine kleine Süßigkeit sich mal genehmigen darf. So, aber wenn diese Süßigkeit gar nicht erst da ist, ja, dann hast du ein Problem. Ja, findest da vielleicht Mohrrüben oder andere naturbelassene Nahrungsmittel, die man dann vielleicht alternativ essen muss. Und ja, ein Stück weit muss man sich dann eben auch umstellen. Ja, das ist das Fatale an dieser Zuckerart, dass sie eben süchtig macht, wir es aber nicht als Sucht anerkennen. Ja, Alkohol schon, aber eben Zucker leider nicht. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, ja, dass da eine gewisse Anerkennung und eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein auch da entsteht. Natürlich weiß das inzwischen auch. Ich will nicht sagen jeder, aber viele wissen das. Und trotzdem, ne, der Geist ist willig, der Körper ist schwach oder andersrum. Und wir schaffen es irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen uns ein paar Tricks einbauen. Ein Trick wäre eben, dass wir den Warenkorb nochmal überprüfen, manche Sachen vielleicht rausnehmen und dafür doch die ein oder andere naturbelassene Nahrung wieder mehr ins Körbchen legen. Ja, und uns so langsam, aber sicher ein bisschen umstricken, umpolen, ja.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und ein bisschen Zucker braucht man ja auch, hatten wir ja auch schon gesagt. Und was ja immer ist, was ja auch die Leute sagen, ja, also ist ja Weihnachten, ja, ist es. Da darf man sich auch mal einen Glühwein gönnen und auch mal einen Lebkuchen oder einen Dominostein. Und ich glaube, es kommt nicht an, was man zwischen Weihnachten und Silvester isst, sondern zwischen Silvester und Weihnachten.
Ja, besser kann man es nicht sagen, Axel. Also ich finde, perfektes Schlusswort für heute.
Ja, dann haben wir es für heute. Jens, vielen Dank. Interessantes
Gerne.
Thema. Und wir verlinken alles in den Shownotes. Vielen Dank an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.